Also, stell dir vor, du gehst in Plöderhausen so ein bisschen spazieren. Du stehst da irgendwo zwischen dem Remstal und dem Hohbergkopf, guckst dich um und ja, alles wirkt vollkommen friedlich. Es ist grün, es ist ruhig, die Häuser stehen absolut fest auf dem Boden. Also da gibt es jetzt keine brüllenden Vulkane, keine massiven, klaffenden Canyons oder riesige Steinbrüche, die dir quasi die Kraft der Natur so direkt ins Gesicht schreien.
Richtig, ja.
Man könnte also fast meinen, geologisch gesehen passiert da einfach absolut gar nichts.
Ja, und das ist der klassische Fehler unserer Wahrnehmung. Wir sind halt irgendwie darauf gepolt, Geologie nur da zu vermuten, wo sie wirklich offensichtlich ist. Also da, wo es kracht und raucht.
Wo der Vulkan ausbricht, sozusagen.
Ganz genau. Dabei ist diese absolute geologische Stille oft die allerbeste Tarnung für eine extrem gewalttätige und dynamische Erdgeschichte. Und was unter dieser idyllischen Oberfläche von Plüderhausen liegt, das ist
Warte.
ein 35 Millionen Jahre altes Archiv. Richtig. So stand das in den Quellen. Ein Archiv permanenter landschaftlicher Zerstörung und Neuschöpfung.
Absolut. Und genau das ist unser Thema heute.
Genau. Willkommen zu dieser neuen Tiefenanalyse. Wir knöpfen uns heute mal das Gestein unter Plüderhausen vor. Wir stützen uns dabei komplett auf das Geschichtsblatt Nummer 13, das sich echt extrem detailliert mit den Gesteinen dort befasst.
Eine richtig gute Quelle, ja.
Ja, absolut. Wir schauen uns wortwörtlich das Fundament an, auf dem die Leute dort ihre Häuser bauen und ihre Gärten umgraben. Und wer dieses Fundament verstehen will, der stößt übrigens gleich am Anfang auf ein total kurioses Problem. Ah, du meinst die Sache mit den Karten?
Ja, genau. Wer sich nämlich die offizielle geologische Karte von Plüderhausen besorgen möchte, der steht quasi vor einer unsichtbaren Mauer. Die Grenze zwischen dem Blatt 7123 Schorndorf und dem Blatt 7223 Göppingen verläuft exakt, also wirklich wie mit einem Lineal gezogen, mitten durch die Gemeinde.
Man bräuchte also zwei komplette Kartenwerke.
Richtig, zwei teure Karten, um überhaupt das ganze Bild zu sehen. Verrückt, oder?
Naja, das ist halt so ein typischer Streich der Kartografie. Die Natur hält sich eben nicht an die Planquadrate der Landesvermessung. Aber um das große Ganze zu begreifen, müssen wir diese künstlichen Grenzen heute mal komplett ignorieren.
Und stattdessen eine Zeitreise antreten.
Genau, wir müssen an die absolute Basis des Tals, also dorthin, wo das Fundament der Gemeinde quasi gegossen wurde. Und das bedeutet einen Zeitsprung von etwa 230 Millionen Jahren in die Vergangenheit.
Okay, 230 Millionen Jahre. Wir landen also mitten in der Keuperzeit. Das Bild, das du jetzt als Hörer im Kopf haben musst, das hat mit dem heutigen Remstal wirklich absolut gar nichts zu tun.
Null.
Wir sprechen da von einer Landschaft, aus der sich gerade ein riesiges, flaches Meer nach Westen zurückzieht. Und tief unter dem heutigen Plüderhausen liegt völlig verborgen der sogenannte Unter- oder Lettenkeuper. Der trägt noch so die letzten salzigen Erinnerungen an diesen abziehenden Ozean in sich.
Aber für die Menschen vor Ort wird erst die Schicht darüber so richtig greifbar. Und das ist der Gipskeuper, auf dem ein Großteil des Ortes heute ruht.
Ja, und das ist ein gewaltiges Paket, mindestens 70 Meter dick. Wenn man sich die klimatischen Bedingungen damals ansieht, dann versteht man auch sofort, wie das überhaupt entstanden ist.
Heiß und trocken, oder? Extrem heiß und trocken. Wir hatten es da mit flachen, abflusslosen Becken zu tun, in denen das Meerwasser einfach verdunstete. Das kannst du dir ähnlich vorstellen wie heute am Toten Meer oder in so großen Salzpfannen. Und was bei dieser Verdunstung übrig blieb, das waren enorme Mengen an Sulfaten.
Die dann als Gips auskristallisiert sind.
Ganz genau. Und eingebettet ist dieser Gips in Schichten aus extrem feinem Schlamm, der dann im Laufe der Jahrmillionen zu Tonstein verbacken ist. Die Einheimischen haben dafür übrigens sehr treffende, fast schon so ein bisschen fleischliche Begriffe geprägt.
Stimmt, Kerf und Leber oder auch Leberkies?
Ja, weil das Gestein so düster gefärbt ist und in so kleine, kantige Stücke zerfällt. Es ist also absolut kein solider Granitblock, auf dem Plüderhausen da steht, sondern ja im Grunde ein gigantischer Haufen aus versteinertem Schlamm und verdunsteten Salzkristallen.
Mit ein paar härteren Dolomitbänken dazwischen, wie dieser Bleiglanzbank oder der Engelhofer Platte, richtig?
Exakt.
Aber da sehe ich jetzt einen massiven physikalischen Widerspruch. Gips ist wasserlöslich. Wenn durch diesen 70 Meter dicken Leberkies nun Regenwasser oder auch Grundwasser sickert, dann wird der eingelagerte Gips doch komplett ausgewaschen.
Ja, und übrig bleiben dann nur noch so mehlig-sandige Hohlräume.
Wahnsinn! Ich stelle mir das vor wie so einen Würfelzucker, den man in eine feuchte Kaffeetasse legt. Die Feuchtigkeit kriecht hoch, diese kristalline Struktur kollabiert einfach und der Würfel zerfällt zu so einem Brei.
Schönes Bild, ja.
Wenn das Fundament von Plüderhausen sich bei Feuchtigkeit also quasi auflöst, wieso bricht da nicht einfach der ganze Marktplatz in sich zusammen?
Das ist die entscheidende Frage. Und die Antwort ist, weil dieses System einen eingebauten, total faszinierenden Selbstheilungsmechanismus besitzt.
Okay, wie funktioniert der?
Also würde der Gipskäuper nur aus Gips bestehen, dann hätten wir tatsächlich ein katastrophales Einsturzproblem. So ähnlich wie bei diesen gigantischen Dolinen, die manchmal einfach Autos verschlucken.
Oh Gott, ja.
Aber der entscheidende Faktor sind hier diese feinen Tonsteine, also der Leberkies. Diese Tone enthalten ganz spezielle Minerale, die extrem hydratisierbar sind.
Das heißt, sie ziehen Wasser an.
Genau. Sobald das Grundwasser den Gips auflöst und eine Lücke im Gestein schafft, saugt der umliegende Ton sofort das Wasser auf und quillt massiv an. Er vergrößert sein Volumen und drückt sich quasi augenblicklich in diese entstandenen Hohlräume.
Ah, krass.
Ja, das Gestein dichtet sich dadurch einfach selbst ab und stabilisiert den Druck wieder. Es ist also kein plötzliches Wegbrechen, sondern ein extrem langsames, millimeterweise Setzen, das durch diesen Quelldruck des Tons sofort wieder gestoppt wird.
Das Fundament repariert sich also durch Aufquellen einfach selbst. Eine permanente, unsichtbare Bewegung tief im Erdreich, die wirklich das Gewicht einer ganzen Gemeinde trägt. Das ist der Wahnsinn.
Total.
Das erklärt natürlich die Stabilität im Tal. Aber wenn wir nun mal geologisch und auch beim Spaziergang ganz real den Hang hinaufsteigen, dann verlassen wir ja irgendwann diesen bröckeligen Gipssumpf. Die Hänge, die dieses Tal einrahmen, die müssen doch aus einem völlig anderen Material bestehen, sonst würden die bei Regen einfach komplett abfließen.
Absolut. Wenn wir den Hang hinaufgehen, betreten wir direkt eine neue klimatische Epoche. Auf den Gipskäuper folgt nämlich der sogenannte Schilfsandstein.
Okay.
Das sind Schichten, die bis zu 7 Meter dick werden können. Die fallen durch ihre olivgrüne oder auch oft so rotbraune Färbung auf. Das Klima hatte sich da komplett gewandelt. Diese trockenen Verdunstungsbecken wichen einem gigantischen Flusssystem.
Das heißt, plötzlich gab es da extrem viel Wasser?
Genau. Gewaltige Ströme transportierten damals Sand aus dem Norden heran und bildeten richtig weite Deltas. Und in diesen Flusslandschaften wuchsen dann dichte Wälder.
Aus Schachtelhalmverwandten, richtig. Daher kommt ja auch der Name Schilfsandstein.
Richtig. Der Name stammt genau von diesen kohligen Pflanzenabdrücken, die man da heute noch in den Felsen findet. Das sind sozusagen konservierte Zeugen eines uralten Flussdeltas.
Also war das eine sehr grüne, stark durchspülte Landschaft. Aber diese Phase hielt ja nicht ewig an. Direkt über dem Schilfsandstein leuchten dann die unteren bunten Mergel. Wenn man da in Plüderhausen mal am Eulenbergweg steht und an den steilen Hängen hinaufschaut, dann blickt man auf eine total markante, ziegelrote Wand.
Mhm. Und diese Farbe?
Die erzählt doch sofort eine Geschichte von extremer Trockenheit, oder nicht?
Exakt. Sie erzählt die Geschichte von einer massiven Eisenoxidation. Das Flusssystem versiegte damals wieder und die Region fiel zurück in so eine wüstenartige, unglaublich heiße Phase.
Puh, also wieder ein extremer Wechsel.
Ja, der feine Staub und Schlamm, der sich da absetzte, der war extrem reich an Eisenmineralen. Und unter dieser glühenden Sonne und bei ganz viel Sauerstoffkontakt, naja, da rostete das Eisen förmlich. Das gesamte Gestein oxidierte und nahm diese intensive rote Farbe an.
Und obendrauf liegen dann diese weißen Kalk- und Dolomitbänke.
Die Lehrbergschichten, genau. Die zeigen uns an, dass da kurzzeitig immer mal wieder so flache Seen entstanden und dann direkt wieder verdunsteten.
Und dann passiert schon wieder der nächste drastische Wechsel. Über dieser roten Wüste liegt nämlich ein wirklich massiver Riegel in der Landschaft, der Kieselsandstein.
Ah ja, ein faszinierendes Gestein.
Ein gut 30 Meter dickes, schroffes Felsband, das diesmal nicht aus dem Norden, sondern von riesigen Flüssen aus dem Südwesten herantransportiert wurde. Und dieser harte Sandstein verwittert ja völlig anders als der weiche Mergel darunter.
Genau, der bildet richtige Plateaus.
Deutliche Verebnungen im Gelände, die sich wie so riesige Treppenstufen an die Talhänge schmiegen. Nördlich vom Ilgenhof kann man das zum Beispiel sehr gut sehen. Aber was mich daran am meisten fasziniert, ist ja, wie wir Menschen uns diese geologischen Zufälle zunutze machen. Ein perfektes Beispiel in Plüderhausen ist da ja der Sportplatz am Sandbühn.
Der liegt nämlich exakt auf dem Niveau dieses Kieselsandsteins.
Genau. Bevor dort überhaupt an Freizeit oder Fußball zu denken war, haben die Menschen schon begriffen, dass man diesen harten Stein nutzen kann. Das war nämlich ein echter Sandsteinbruch.
Ja, harte Knochenarbeit damals.
Absolut. Die Leute haben da Felsblöcke für Gebäude aus dem Hang geschlagen. Und als dieser Bruch dann irgendwann stillgelegt wurde, blieb einfach eine künstlich erweiterte, aber geologisch vorgegebene flache Ebene übrig.
Mhm.
Heute rennen dort Kinder über den Rasen und grätschen sich beim Fußball die Knie blutig. Und das exakt auf einer Bühne, die ein urzeitlicher Fluss vor über 200 Millionen Jahren aufgeschüttet hat. Das zeigt doch total, die Geologie diktiert, wo wir schwitzen, wo wir bauen und wo wir spielen.
Topografie ist einfach Schicksal. Es wäre logistisch und finanziell ein enormer Aufwand, künstlich ein so massives Plateau in so einen Steilhang zu fräsen. Wir besiedeln und nutzen die Landschaft halt immer entlang des geringsten Widerstands.
Macht ja auch Sinn.
Eben. Und der Kieselsandstein bietet diese natürliche Plattform. Doch wenn wir diesen Sportplatz jetzt mal verlassen und unseren Weg noch weiter in Richtung der Gipfel fortsetzen, dann wird die Architektur der Natur extrem tückisch.
Also tückisch finde ich da fast noch untertrieben. Die Kombination der Schichten, die jetzt folgt, die klingt, wenn man sich mal die Physik dahinter überlegt, eigentlich schlichtweg absurd.
Oh ja.
Weil über dem harten Kieselsandstein folgen die oberen bunten Mergel. Man muss sich das als eine intensiv grüne Tonschicht vorstellen. Der Kontrast zu den roten Schichten weiter unten könnte wirklich kaum größer sein. Und diese grünen Mergel sind extreme Feuchtigkeitsspeicher.
Genau. An ihrer Obergrenze treten überall so kleine Quellen aus.
Richtig, und das Wasser durchtränkt das Material, bis es zu so einem extrem zähen, grünlich-grauen Ton verwittert.
Und dieser Ton, der hat eine physikalische Eigenschaft, die für Hanglagen eigentlich fatal ist. Wenn der nass wird, verwandelt er sich in eine hochgradig rutschige Schmierschicht. Der Reibungskoeffizient sinkt da wirklich drastisch ab.
Und genau da... setzt mein physikalisches Verständnis völlig aus. Denn weißt du, was direkt auf dieser nassen, seifenartigen Tonschicht liegt?
Der Stubensandstein.
Ja, kein leichtes Geröll, sondern der Stubensandstein. Ein fast 100 Meter dickes, gigantisches Paket aus absolut massivsten, kalkig gebundenem Sandstein. Das ist der Fels, aus dem historische Bauten in Schwäbisch Gmünd hochgezogen wurden.
Mhm.
Wir haben da also ein tonnenschweren, monolithischen Sandsteinblock, der direkt auf einer nassen, grünen Rutschbahn sitzt. Das Bild ist doch völlig paradox. Das ist, als würde man einen massiven Amboss auf ein nasses Stück Seife stellen und dann hoffen, dass einfach nichts passiert. Warum rutscht der komplette Hobergskopf bei Starkregen nicht einfach in einem gewaltigen Erdrutsch ins Tal und begräbt Plüderhausen komplett unter sich?
Das Amboss-Seife-Bild greift hier ein bisschen zu kurz, weil es die schiere Dimension und vor allem die innere Struktur dieses Sandsteins ignoriert.
Okay, erklär mal.
Natürlich gibt es an der Basis dieses Sandsteins gewaltige Scherkräfte. Die Schwerkraft zieht ja permanent an diesen 100 Metern Fels. Aber der Stubensandstein oder dieser Fleinse, wie ihn die alten Steinmetze auch nannten, der ist in sich extrem massiv verzahnt und unfassbar schwer.
Also ist das Gewicht hier der Vorteil?
Genau. Sein eigenes Gewicht erzeugt einen derart hohen Anpressdruck auf die darunterliegende Tonschicht, dass das System paradoxerweise stabil bleibt. Er wirkt quasi wie ein kolossaler Schutzpanzer, der das gesamte Tal zusammenhält.
Wahnsinn.
Ja, ohne diesen massiven Block wäre das Remstal an dieser Stelle nämlich längst viel breiter und flacher ausgeräumt worden. Er ist der Grund für diese sehr markante, reizvolle Verengung des Tals zwischen dem Konnenberg im Westen und dem Sandbühl Hoberkopf im Osten.
Er klammert sich also durch sein schieres Eigengewicht fest. Aber ganz ohne Bewegung geht das doch da oben bestimmt nicht ab, oder? Ich meine, Wasser sucht sich doch immer einen Weg.
Richtig. Der Sandstein ist zwar wehrhaft, aber er ist definitiv nicht unbesiegbar. An den Rändern dieser Steilhänge kommt es immer wieder zu Blockabstürzen.
Ah, okay.
Da brechen dann gewaltige Felsbrocken ab und rutschen auf diesem Tonpolster wirklich millimeterweise talwärts. Und das Wasser, das in dieser Kontaktzone austritt, das leistet auch chemische Vorarbeit. Es löst nämlich den Kalk, der die Sandkörner im Gestein zusammenhält.
Und dieser Kalk lagert sich dann woanders wieder ab?
Genau. Wenn dieses extrem kalkhaltige Wasser dann an die Oberfläche tritt, fällt der Kalk aus und bildet diesen porösen Kalksinter. Das kann man wunderschön am Buchenbrunnen beobachten. Diese chemische Verwitterung höhlt den Sandstein aus und zwingt ihn in total bizarre Formen.
Und das absolut spektakulärste Ergebnis dieser Verwitterung ist ja der sogenannte Geiststein.
Oh ja, ein toller Ort.
Ein knapp 5 Meter hoher, völlig freistehender Felsturm aus Stubensandstein. Wind, Wasser und extreme Temperaturschwankungen haben hier den weicheren Fels einfach herausgefressen und richtige sesselartige Nischen geformt.
Und hier verschmilzt dann die geologische Dynamik auch wieder mit der menschlichen Geschichte.
Mhm.
Weil in der Nachreformationszeit wurde dieser total abgelegene, fast schon mystisch wirkende Felsenturm zum geheimen Versammlungsort der Täufer.
Genau, einer religiösen Bewegung. Ja, die wurden extrem verfolgt und mussten sich in dieser rauen, unzugänglichen Architektur verstecken, die der verwitternde Sandstein ihnen da freundlicherweise bot.
Ja, und dieser Turm markiert auch gleichzeitig das Ende der markanten Steilhänge. Wenn wir nun nämlich noch weiter nach oben blicken, dann erreichen wir die absolut jüngsten und obersten Schichten der Kolperzeit. Das ist quasi das topografische Dach von Plöderhausen.
Und auf diesem Dach wird es biologisch extrem spannend. Wir betreten da den Knollenmergel. Der ist so etwa 25 Meter dick und bildet den endgültigen Abschluss der Keuperschichten. Den findet man ganz oben am Haubergkopf, am Heuberg und auf diesem Eichenzeilrücken.
Richtig. Und wenn man Geologen nach dem Knollenmergel fragt, dann verdrehen die meistens nur die Augen.
Weil das Gestein andernorts berüchtigt dafür ist, gewaltige Rutschungen auszulösen, oder?
Exakt. In Plüderhausen hält er glücklicherweise still, einfach weil er von oben kaum noch bewässert wird. Aber das wahre Geheimnis dieser Schicht liegt ja gar nicht in der Mechanik.
Sondern in der Paläontologie.
Richtig.
In exakt diesem Knollenmergel wurden nämlich nur wenige Kilometer entfernt, so in Stuttgart und Trossingen, einige der bedeutendsten Fossilien Europas gefunden. Massengräber des Plateosaurius.
Die ersten echten Dinosaurier. Ein fantastischer Moment in der Erdgeschichte. Der Plateosaurius war ein massiger Pflanzenfresser, der auf 2 Beinen lief.
Wahnsinn.
Das Klima zu dieser Zeit hatte sich mal wieder extrem verändert. Es gab da heftige Wechsel zwischen sehr langen Trockenperioden und dann plötzlichen sintflutartigen Regenfällen. Der Knollenmergel war damals kein harter Fels, sondern eher eine weite, extrem schlammige Ebene.
Also quasi eine einzige Matschlandschaft?
Ja, und wenn dann die starken Regenfälle einsetzten, verwandelte sich dieser Boden in extrem tiefe, klebrige Schlammfallen. Schwere Tiere wie dieser Plateosaurus sanken da tief ein, kamen aus eigener Kraft einfach nicht mehr heraus und verendeten jämmerlich.
Und der Schlamm trocknete anschließend zu hartem Stein und hat die Skelette perfekt konserviert. Für über 200 Millionen Jahre.
Genau so ist es.
Aber wenn man diese Logik jetzt mal anwendet, das zwingt einen doch fast zu einer verrückten Schlussfolgerung. Wenn wir hier in Plüderhausen exakt die gleiche unberührte geologische Schicht am Hoberkopf haben, bedeutet das dann, dass beim nächsten Pilzesammeln theoretisch nur 20 Meter unter meinen Schuhen die Knochen riesiger Dinosaurier schlummern könnten?
Also rein geologisch und paläontologisch betrachtet, ja. Die Wahrscheinlichkeit ist absolut gegeben.
Echt jetzt?
Ja. Dass unter dem Hobergkopf noch keine Saurierknochen geborgen wurden, das liegt eigentlich schlicht an der Tatsache, dass die Schicht hier sehr ruhig und stabil liegt. Es gibt da keine massiven Erosionskanten oder große Bauprojekte auf den Gipfeln, die das Gestein irgendwie weiträumig freilegen würden. Aber die Fossilien sind höchstwahrscheinlich da.
Verborgen in ihrem Tresor aus Mergel. Das ist echt ein atemberaubender Gedanke. Doch dieser Dino-Friedhof markiert gleichzeitig auch einen radikalen Schlussstrich, oder? Das Zeitalter des Festlands, also all diese Wüsten, Flussdeltas und Schlammfallen, die endeten da abrupt.
Ja, vor etwa 205 Millionen Jahren begann dann das Kapitel des Schwarzen Jura. Die tektonischen Platten verschoben sich, der Meeresspiegel stieg drastisch an und ein riesiges Ozeanbecken überflutete den gesamten süddeutschen Raum.
Also da, wo vorher Dinosaurier durch den Schlamm stapften, herrschte plötzlich maritimes Leben.
Genau.
Und dieses Jurameer hat auf den Gipfeln um Plüderhausen eine sehr dunkle, extrem düstere Signatur hinterlassen. Das sind dunkelgraue Kalk-, Ton- und Sandsteine. Die spannende chemische Komponente hierbei ist der extrem fein verteilte Schwefelkies.
Pyrit, also das sogenannte Katzengold.
Richtig. Und solange dieses Gestein sauerstoffarm tief unter Wasser lag, blieb das völlig stabil. Kommt es aber heute durch Verwitterung an die Luft und reagiert dann mit Sauerstoff und Regenwasser, dann oxidiert dieser Schwefelkies. Er rostet förmlich.
Und der Fels wird dann braun?
Genau, er zerkummelt zu Schutt und bröckelt ganz langsam die Hänge hinab, wo er sich oft wie so eine rostbraune Decke über den darunterliegenden Knollenmerge legt.
Damit haben wir dann auch wirklich das oberste Stockwerk der Erdgeschichte in dieser Region erreicht. Wir haben den geologischen Aufbau jetzt von der Gipsbasis ganz unten im Tal bis zu diesen Jura-Meref-Ablagerungen auf den Gipfeln komplett durchschritten.
Eine ganz schöne Reise.
Ja, aber um das System Flüderhausen so vollständig zu begreifen, müssen wir jetzt noch einmal ganz nach unten. Wir stürzen uns quasi von den Gipfeln hinab direkt ins Zentrum des Tals.
Dorthin, wo heute die Rems fließt.
Exakt. Denn der Fluss ist nicht einfach nur Wasser, das da irgendwie bergab läuft. Er ist die aktivste geologische Kraft in unserer Gegenwart.
Die Rems schreibt quasi das jüngste Kapitel. Nach der letzten Eiszeit hat sich dieses Tal gebildet. Die Sohle des heutigen Flussbetts ist mit Material aufgefüllt, das die Rems selbst dorthin transportiert hat. Also Sand, Kies und Lehm. Dieses Band aus Sedimenten ist gar nicht mal so besonders mächtig, nur so etwa 4 bis 5 Meter dick. Aber wenn man sich die Steine ansieht, aus denen dieser Kies besteht, dann stößt man auf eine krasse geologische Anomalie.
Ja?
Wir haben uns jetzt echt fast eine halbe Stunde durch Gipskeuper, bunte Mergel, gewaltige Sandsteinblöcke und dunklen Jurafels gearbeitet. All das ist die lokale Umgebung. Aber wenn ich jetzt in Plüderhausen in die Rems greife und den Kies analysiere, dann stelle ich fest, 80% dieser Steine sind Weißjurakalke.
Ein Gestein, das an den Hängen des Remstals bei Plüderhausen eigentlich überhaupt nicht existiert.
Genau. Wie kommt so ein fremdes Gestein in dieser massiven Überzahl in den Fluss?
Naja, die Rems agiert hier einfach als gigantisches, jahrtausendealtes Förderband. Das Wasser schürft diesen Weißjurakalk weit im Osten aus dem Gebirge, drüben an der Schwäbischen Alb bei Essingen, also da, wo der Ursprung der Rems ist.
Ah, okay.
Und über unzählige Generationen hinweg reißt der Fluss diese Steine dann mit sich. Dabei wirkt dieses Wasserbett wie so eine riesige Trommelmaschine. Die Steine schlagen permanent aneinander, sie splittern, schleifen sich ab und werden im Lauf der Kilometer zu ganz runden, glatten Kieseln geformt.
Bevor der Fluss sie dann im flacheren Tal bei Plüderhausen einfach fallen lässt und ablagert.
Richtig. Die Rems importiert also systematisch fremdes Gestein und tapeziert damit den Boden des Tals. Die ganzen lokalen Keuper und Sandsteine spielen in diesem Flusskies nur eine verschwindend geringe Rolle.
Weil sie zu weich sind.
Ja, genau. Die sind oft weicher und werden vom Wasser komplett zu Sand oder Schlamm zermahlen und dann einfach noch weiter transportiert.
Wahnsinn. Das verändert den Blick auf so einen einfachen Bach hinterm Haus dramatisch. Die Rems ist ein stetig arbeitender Spediteur, der die Berge von Aalen abträgt und in Plüderhausen als feinen Kies einfach wieder aufschüttet. Das Gestein steht niemals still, es wandert permanent.
Ja.
Und damit schließt sich auch der Kreis unserer heutigen Betrachtung. Wer Plüderhausen heute sieht, der sieht ein stilles, friedliches Tal. Aber wer ein bisschen tiefer blickt, der erkennt ein System, in dem sich wüstenhafter Gips auflöst und dann selbst wieder abdichtet.
Wo massivste Sandsteinblöcke schwer wie Ambosse auf nassen Tonlagen ruhen.
Wo unentdeckte Dinosaurier in den Hügeln liegen und wo ein Fluss seit der Eiszeit pausenlos fremde Steine importiert. Echt faszinierend.
Absolut. Und wer diese Dynamik einmal verstanden hat, der wird einen einfachen Spaziergang wirklich nie wieder mit denselben Augen sehen. Da hätte ich noch einen extrem wertvollen Rat an dieser Stelle.
Hau raus.
Wer die Architektur der Landschaft um Plüderhausen wirklich ungestört lesen möchte, der sollte im Winter losziehen.
Wegen dem Laub?
Genau. Sobald das dichte Laub der Bäume verschwunden ist und der Unterwuchs sich so ein bisschen zurückzieht, dann tritt die nackte Geologie erst richtig zutage. Plötzlich sieht man dann die scharfen Kanten dieses Kieselsandsteins. Man erkennt richtig, wo die rutschigen Mergelquellen das Gelände absenken und warum alte Wege exakt dort verlaufen, wo sie sind.
Die Geologie wird also von der unsichtbaren Theorie zur sichtbaren, greifbaren Realität.
Ganz genau.
Ein perfekter Hinweis für die Praxis. Aber bevor wir diesen Spaziergang durch die 35 Millionen Jahre alte Geschichte unter Plüderhausen jetzt beenden, da gibt es noch einen Gedanke, der mich einfach nicht loslässt.
Okay, schieß los.
Wir haben heute gesehen, wie ganze Zeitalter Meere, die kamen und gingen, Wüsten, die verbrannten, Wälder, die im Sand begraben wurden, wie all das zu mächtigen, hunderte Meter dicken Gesteinsschichten zusammengepresst wurde. Jede Schicht ist ein ewiges Archiv.
Mhm.
Und jetzt stell dir vor, das Klima wandelt sich weiter. Die Geologie arbeitet unerbittlich. Und in weiteren 35 Millionen Jahren kommt ein Geologe einer völlig neuen Spezies ins Remstal.
Oh, spannendes Gedankenexperiment.
Sehr wahrscheinlich, ja. Die Epoche des Menschen eingepresst zwischen dem uralten Kolper von gestern und den völlig unbekannten Felsen von morgen. Welches Fossil werden wir in dieser Schicht hinterlassen? Denk mal genau darüber nach. Ich meine, denk mal drüber nach, wenn du das nächste Mal ganz entspannt in deinem Garten den Boden umgräbst.